Welcome to Flight Club, a podcast where we want to dive into specific aspects of flight levels, share experiences, and introduce you to the flight levels experts on a more personal level.
Hallo und herzlich willkommen zum Flight Club der Flight Levels Academy. In diesem Flight Club wollen wir Themen rund um Flight Levels kennenlernen, aber auch Leute rund um Flight Levels kennenlernen. Mein Name ist Klaus Leopold und heute habe ich zu Gast den Simon Kleiber. Hallo, lieber Simon.
Hallo, Klaus.
Sehr schön. Wir wollen ein bisschen über dich plaudern, aber eben auch über ein Thema plaudern, was dich interessiert. Und das ist so Flight Level 3 auf allen Ebenen. Bevor wir da jetzt aber mal so in das inhaltliche Flight Levels Ding reinspringen, sag mal bitte ein paar Worte zu dir. Wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Was hast du gelernt? Ja, was ist dein Background?
Oh, da haben wir schon eine ordentliche Reise vor uns, weil ich habe, glaube ich, so ein bisschen was man heute in Neudeutsch so Patchwork-Biografie nennt. Aber ich kann ja mal anfangen, wer ich bin. Ich bin Simon Kleiber. Ich mache im weitesten Sinne Organisationsentwicklungsberatung für Unternehmen. Meist aktuell für große zunehmend mehr, und das freut mich sehr, auch für kleine und mittlere Unternehmen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Und ich komme aus dem Umland von Frankfurt. Ich habe lange in Frankfurt gelebt und jetzt seit schon über 10 Jahren sind wir jetzt in den Speckgürtel, wie man ja so schön sagt, gezogen, in die schöne Wetterau bin allerdings, was kundentechnisch angeht, Deutschland und manchmal auch europaweit unterwegs. Also das ist ja heutzutage auch mit viel Remote-Anteil gar nicht mehr so schmerzhaft, wie das früher einmal war, und von daher gibt es da ganz viele spannende Möglichkeiten. Ich sage inzwischen bewusst nicht mehr Agile Coach, was ich vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, sondern ich sage wirklich, ich mache Organisationsentwicklung, und dazu sind natürlich die agilen Methoden ein wichtiger Anteil. So ein bisschen der Aufhänger ist, wie macht man Unternehmen fit mit dem Umgang mit dieser immer schneller werdenden und immer komplexer werdenden Welt und mit der Grundthese, die Unternehmen, die sich diesem doch, also ja auch ohne Vorbild wirklich befindlichen Wandel in der Geschwindigkeit in der Menschheitsgeschichte sich gut auseinandersetzen können und damit gut klarkommen und sich vor allem auch so aufsetzen, dass sie sich nicht nur einmal daran anpassen, sondern dauerhaft daran anpassen können.
Yes.
Die werden die Gewinner der nächsten Jahrzehnte sein, und die es nicht tun, die werden wahrscheinlich es euphemistisch gesagt sehr schwer haben. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger. Genau. Und da versuche ich eben mit unterschiedlichen, möglichst breiten Werkzeugkoffer mitzubringen. Dazu gehören die Lean-Elemente, die wir ja in Flight Level, auch wenn wir sie vielleicht manchmal nicht so stark betonen, auch ganz stark dabei haben, und die agilen Elemente. Dazu gehört aber auch ein systemischer Blick auf die Dinge und auch ein integraler Ansatz, weil wenn wir Organisationen ändern, sind wir ganz schnell bei Kulturentwicklung, und wenn wir bei Kulturentwicklung sind, sind wir ganz schnell bei bei kollektiver Persönlichkeitsentwicklung, und das muss man dann auch mal in Gänze im Blick haben. Und das ist so ein bisschen das, womit ich mich beschäftige.
Sehr schön, da hast du ja schon mal richtig breit ausgelegt. Ja, gefällt mir gut, Organisationsentwicklung, immer weniger das Wort quasi agil zu verwenden, ist auch etwas, was mich derzeit gerade so ein bisschen herumtreibt. Ja, aber wie bist du überhaupt auf Organisationsentwicklung gekommen? Also du hättest ja auch Feuerwehrmann oder Astronaut werden können, ja?
Ja, als Astronaut hätte ich cool gefunden. Feuerwehrmann hat mich nie so so gecatcht, muss ich ganz
Nicht
ehrlich sagen.
Inspiriert von Grisou, den kleinen Drachen. Ich werde Feuerwehrmann.
Das war kein Held meiner Kindheit, aber ich habe eine ganz klassische Patchwork-Biografie. Also ich habe mich immer auch schon in meiner Jugend mit IT und mit Softwareentwicklung auseinandergesetzt. Das war damals noch relativ nerdig und randseitig. Heutzutage haben es ja die Menschen, die ein bisschen nerdig sind, kulturell deutlich leichter, als das früher der Fall war. Also auf jeden Fall, das war immer mein Thema. Ich habe dann allerdings gesagt, okay, mit Programmieren kannst du immer dein Geld verdienen. Ich studiere mal was ganz anderes und habe dann angefangen, historische Ethnologie zu studieren. Mein Lieblingsprofessor war ehemaliger Direktor des Museums für Völkerkunde in Wien. Deswegen habe ich da schon so eine frühe Vorliebe für Menschen aus Wien, die interessante Dinge erzählen, entwickelt. Und Habe mich dann allerdings aus dem Studium raus selbstständig gemacht. Das war so die Dotcom-Zeit. Da gab es den alten Spruch, ein guter Informatiker weiß genau, wann er sein Studium abzubrechen hat. Und so ging es mir dann auch und bin dann 15 Jahre als IT-Freelancer durch die Projektlandschaft in Frankfurt, natürlich meistens Banken und Finanzindustrie, allerdings durchaus auch andere Sachen, getingelt. Und wie es einem so geht, wenn man zu dieser eher doch seltenen Gruppe der Menschen in der IT gehören, die technischen Sachverstand mit einer gewissen Sozialkompetenz mit zusammenbringen, dann wandert man da so ein bisschen durch die Rollen. Ich habe da viel gemacht. Heute würde man sagen Business Analyst. Früher haben wir da gesagt, Scharnierfunktion zwischen Fachabteilung und Technik. Und dann natürlich irgendwann Architektenrollen und irgendwann natürlich dann auch so Team- und Projektleiterrollen. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass das, was so klassisches Projektmanagement ist, ich A, nicht versonderlich wirksam halte und B, es überhaupt nicht zu mir passt.
Okay.
Und ich hatte mich damals dann parallel auch so im Rahmen, weil ich in ziemlich chaotischer Mensch bin, mit wie kann ich mich denn selbst besser organisieren, auseinandergesetzt und war da eigentlich schon so auf Personal Kanban und Agilität gestoßen und dann hat es da Klack gemacht und dann habe ich so vor ungefähr stark 10 Jahren angefangen, damit erste Schritte zu wagen und vor ziemlich genau 10 Jahren bin ich nach München gefahren, um beim Jeff Sutherland meine Scrum Master Ausbildung zu starten und I never looked back und bin seitdem im Thema Agilität unterwegs. Und das ist sozusagen der erste Schritt. Und ich will jetzt nicht den ewigen Monolog halten, deswegen warte ich mal noch mit dem zweiten Schritt.
Ja, sehr schön. Also das heißt, du bist in die über die klassische Projektwelt quasi in die Agilität reingerutscht. Wir haben uns ja auch in dem Dunstkreis der Agilität kennengelernt.
Genau.
Du warst auch einer, der bei Sigi und bei mir den Enterprise Kanban Coach gemacht hat, was ja damals so der ist der Vorläufer vom Flight Levels Coach Programm quasi. Das heißt, da war dann, also du hast mit Scrum begonnen, habe ich jetzt mal vernommen. Dann war irgendwie Kanban am Radar. Dann bist du in diesen Enterprise Kanban Coach gegangen. Was hat dich an dem Thema eigentlich so interessiert?
Genau, also ich habe dann relativ schnell danach ja auch bei dir die Kanban-Ausbildung gemacht, einfach weil ich mich da breiter aufstellen konnte. Ich hatte mit Kanban mich davor ja aus dem Personal-Kanban-Bereich schon befasst und habe gesagt, okay, das passt für manche Dinge vielleicht besser als Scrum. Und habe parallel, man arbeitet ja dann auch in immer mehr Dingen, genau das unterbewusst wahrgenommen, was du ja in deinem schönen blauen Buch so schön beschreibst, dass wenn man zwar auf Teamebene, wo ich damals dann unterwegs war, ganz viel, ganz Tolles erreichen kann, allerdings die Wirkung verpufft und man auch als Scrum Master oder Begleiter eines Kanban-Systems sehr schnell an Wände stößt, die man nicht bewegen kann, dass ich gelernt oder gemerkt habe, wenn ich eigentlich wirklich was bewegen will, muss man da irgendwie auf Organisationsebene anfangen. Und dann hattest du ja natürlich in deinen Kanban-Schulungen auch schon Flight Levels in den frühesten Formen quasi schon als Teil von Kanban vorgestellt. Und dann war für mich natürlich ganz klar der Schritt damals zu sagen, okay, das sieht nach einer coolen Ausbildung aus, was sie ja dann auch war. Ich habe gerade wieder auf Facebook Memories vor genau 5 Jahren waren wir bei Otto in Hamburg, haben die Bilder wieder hoch, die ich damals gemacht habe, haben da tolle Besuche gemacht. Das war eine spannende Geschichte. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben das damals zwar noch nicht genannt, inhaltlich ist es aber ja ziemlich genau das, was wir auch heute natürlich mit gewissen Weiterentwicklungen auch im Kanban-Coach-Programm anbieten. Und genau, und das war dann der Start in die Business-Agilität. Ich habe dann als Selbstständige gemerkt, dass der Schritt vom Team-Massengeschäft, wo man schön über Vermittlungsfirmen irgendwo eingekauft wird, nach Skill-Level in Beratung auf idealerweise Geschäftsführungs-, mindestens mal Bereichleitungsebene, dass das ein harter und großer Schritt ist. Hab aber dann auch gelernt, dass mir da noch einiges an Handwerkszeug fehlt und habe mich dann auch weitergebildet, habe an der Uni Mainz eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, dort auch nochmal eine klassische Organisationsentwicklungsausbildung gemacht und lerne seitdem jeden Tag Neues.
Sehr schön. Ja, das ist jetzt eh schön auch beschrieben. Also ich meine, zum einen cool, wie pluralistisch dein Background ist. Das finde ich immer recht spannend, wenn so viele Sachen irgendwie dazu beigetragen haben, dass man halt das ist, was man jetzt ist. Ja, und wenn da halt viel, also wenn das bunt war, dann kann man auf einem guten Fundament, glaube ich, aufbauen. Also das ist schon immer ein richtiger Klassiker. Genau, da hast du ja auch jetzt gesagt vom Enterprise Kanban Coach quasi. Das war ja damals so der Vorläufer vom Flight Levels Coach, ja. Genau, Sigi und ich, wir haben quasi in der Kanban-Welt begonnen und wir haben dann gesehen, okay, das, was wir eigentlich machen, natürlich, die Grundzüge von Kanban waren da schon noch drinnen, aber es war halt, es ist immer mehr irgendwo anders hin abgeglitten quasi und wir haben uns immer weiter entfernt, bis wir irgendwann gesagt haben, okay, passt, jetzt müssen wir das. Und du warst aber dann, also du bist dann trotzdem quasi weiter bei dem Thema Flight Levels auch geblieben, weil du bist ja jetzt Flight Levels Guide von der Flight Levels Academy. Also Flight Levels Guides, das sind ja die Leute, die quasi so zertifizierte Flight Levels Workshops geben, die öffentliche Workshops geben und Trainings geben, ja. Was hat dich eigentlich ja dazu motiviert, quasi so ja in Richtung Flight Levels Guide zu gehen?
Für mich war der Punkt, ich habe schon immer seitdem ich in dem Agilitätsbereich unterwegs bin, immer irgendwo bei meinen Kunden Schulungen gegeben. Ich habe immer das Halten von Schulungen als ein Mittel meiner Arbeit bei den Kunden gemacht, einfach um die Menschen einfach da das Know-how-Level zu erhöhen, weil das einfach dann Change auch einfacher macht. Und ich habe dann über die Jahre immer sehr, sehr gut, man ist ja immer schwer, sich da selbst einzuschätzen, aber ich habe immer sehr, sehr, sehr gutes Feedback von meinen Kunden zu den Schulungen bekommen und damit dann eben auch gemerkt, okay, Schulungen halten, das ist wohl was du relativ gut kannst. Dann, ich hatte ja auch diese Herausforderungen angesprochen, wie das ist, wie komme ich eigentlich denn auf diesem Unternehmensebenenbereich eigentlich an meine Beratungsmandate, dass das gar nicht so einfach ist. Und habe auch da festgestellt, dass so Schulungen vielleicht auch ein Mittel ist, um ganz gut mit Leuten in Kontakt zu kommen, die sich für dieses Thema schon interessieren. Und ich hatte dann eigentlich schon so kurz vor Corona, war ich schon in den Startlöchern zu sagen, okay, ich biete jetzt Schulungen öffentlich an. Da wart ihr auch noch nicht so weit mit eurem
Genau.
Flight-Level-Programm, dass man sich da hätte anklinken können. Und ich habe glücklicherweise, bevor ich größere Investments getätigt habe, noch die Bremse treten können, habe dann erstmal hier die lustigen 2 Jahre im Lockdown abgewartet und letztes Jahr dann den Schritt ge gesagt, habe gesagt, die Überlegung, die ich vor 2 Jahren hatte, war immer noch die richtige und habe dann ja so vor einem starken Jahr zusammen mit dir in Frankfurt
Genau.
meinen ersten Flight Level öffentlichen Kurs gehalten. Und das ist ganz spannend. Wie gesagt, inhaltlich war das jetzt für mich nichts Neues, weil ich natürlich genau diese Inhalte davor auch schon bei meinen Kunden gemacht habe. Aber das Ganze drumherum, was so mit Organisation und Marketing von einem Schulungsbetrieb an ist, das ist eine ganz ordentliche und steile Lernkurve, die aber auch sehr viel Spaß macht.
Ja, das unterschätzt man. Ne? Man glaubt halt, naja, okay, da gibt man halt irgendwie dann so eine öffentliche Schulung auf die Website und dann kommen die Leute busweise. Ne? ja, muss man erfahren, dass es eben nicht so ist. Ja, das ist schon ein Punkt. Ja, genau. Wir haben ja gemeinsam Flight Level 2 Design gemacht, und weil du gesagt hast, gutes Feedback. Ja, das kann ich nur quasi, ja, echoen, wenn das ein deutsches Wort ist. Also ich kann das nur wiederholen. Du bekommst jetzt auf deine Schulungen auch immer gutes Feedback. Auch die Zusammenarbeit mit dir war irgendwie einigermaßen war sehr leichtfüßig, ja. Also das war schon recht cool. Das war eben dieses Thema Flight Level 2 Design. Das ist ja das, wo man auch immer relativ nah bei Kanban dabei ist. Also es ist natürlich schon was anderes, ja, aber da sind noch viel so Grundzüge von Kanban drinnen wie Fluss und so weiter, ja. Du hast aber dann ja auch noch gesagt, okay, passt, da magst du aber weitermachen und nicht nur Flight Level 2 Design. Du hast ja jetzt auch eine Akkreditierung für Flight Level 3 Design, ja. Flight Level 3 strategische Ebene, Flight Level 2 ist quasi so teamübergreifendes. Ich sage mittlerweile gar nicht mehr teamübergreifend, sondern siloübergreifende Koordination, weil das beinhaltet das so ziemlich ziemlich alles, was, also Team, Produkte, Produktgruppen, Abteilungen, was auch immer, ja. Aber das ist so die Pointe von Flight Level 2 Design. Und Level 3, da geht es ja jetzt auch um Strategie und Strategie in die Umsetzung zu bringen. Was wir immer so als Tagline haben, also die Strategie quasi von den PowerPoint-Folien befreien und in die Umsetzung zu bringen. Da hast du jetzt auch eine Akkreditierung. Was hat dich am Thema Flight Level 3 interessiert?
Ja, ich finde das ein sehr spannendes Thema und da müssen wir vielleicht auch zurück zu diesem EKC vor 5 Jahren gehen. Das war ja genau der Punkt, wo eigentlich, da hattest du auch damals gesagt, das ist jetzt ganz neu, das haben wir ganz neu erdacht, wo es so ein bisschen darum ging, wie kriegen wir denn OKRs und Flight Level so in Deckung. Und das war, ich weiß nicht noch, das war ein ganz spannender Nachmittag, als wir das durchgesprochen haben in Düsseldorf, glaube ich. Und seitdem hat mich dieses Thema nicht losgelassen, weil im Endeffekt ist es eben häufig, weil ich das auch schon in sehr frühen Projekten, wo ich Flight Level eingesetzt habe, beim Kunden festgestellt habe, dass ich kann da so viel Fluss optimieren, wie ich will, wenn Unklarheit und zu hoher Druck und Defokussierung von Seiten der Strategie kommt, kann ich das auf Flight Level 2 nicht mehr retten. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, da machst du nichts. Und von daher fand ich das von Anfang an sehr spannend. Allerdings war zu dem damaligen Ausbauzustand von Flight Level 3, dem damaligen aktuellen Stand des Irrtums, wie du ja immer gerne sagst, das alles noch sehr, sehr schwammig. Und klar, man hat dann mit OKRs gearbeitet, aber für mich hat sich das immer noch sehr fremdkörperig angefühlt, weil Flight Levels, und deswegen schätze ich das ja auch so, immer sehr leichtgewichtig ist. Ich muss kein großes Rad drehen, um was zu tun. Und ganz ehrlich, wenn man OKRs einfühlt, die Leute haben ja alle schon mal ein OKR-Buch gelesen, dann muss da ein OKR-Master her und wir brauchen ganz wilde Meetingstrukturen, die vorgegeben sind. Und da gibt es ewige religiöse Diskussionen, wie denn ein Key Result auszusehen hat und wie nicht. Und das hat sich für mich nie leichtgewichtig genug angefühlt. Und ich fand es dann sehr spannend, jetzt diese neue, ja sehr junge Weiterentwicklung des Flight Level 3 Systems mit diesem Sophie-Prinzip zu nehmen, weil das wirklich sich so ein bisschen richtig angefühlt hat. Das ist übrigens auch noch eine ganz spannende Erfahrung. Ich habe ja dann sozusagen im Rahmen der Akkreditierung bei dir auch eine Schulung besucht. Und wie das so häufig ist, da hat man zwar schon so erste Dinge verstanden, aber so richtig durchstiegen bin ich es erst, als ich es das erste Mal selbst gelehrt habe. Da sind wir wieder bei dieser alten Erkenntnis, dass manchmal das Beibringen von Themen die beste Art ist, diese Themen auch selbst zu lernen.
Also das ist ja der Klassiker schlechthin. Also ich glaube, ich kann ja, also natürlich, du kannst ein Buch lesen und dann versteht man das, aber wenn man es versucht, zu erklären, das ist dann noch einmal eine völlig andere Art, ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, weil du auch gesagt hast, okay, vor 5 Jahren, da war noch nicht so viel da von Flight Level und Flight Level 3, ja. Und ich glaube, das ist vielleicht spannend, dass man da mal darauf hinweist, wie an und für sich so der Entwicklungsprozess, das klingt jetzt so groß, ne, aber wie Flight Levels eigentlich entstanden sind und wie sie auch jetzt weiterentwickelt werden. Das ist eben nichts, was irgendwo in einem Turm entsteht, ja, wo irgendwo schlaue Menschen sitzen und am Reißbrett irgendwas designen und dann sagen, okay, so funktioniert's, sondern das entsteht ja alles aus direkten Problemen. Also da ist nichts Theoretisches dahinter, sondern es gab halt Probleme zu lösen und irgendwo sind die Flight Levels jetzt das Zusammentragen von all den Sachen, was man halt so in den letzten 15 Jahren ausprobiert hat, ja. Und eben das Thema Flight Level 3, das ist ja eben genau auch so entstanden. Und vor 5 Jahren, da gab es noch nichts Allgemeines, ja, sondern es war halt immer so ein hochindividueller Workshop. Also bei dieser Organisation ist, keine Ahnung, Hoshin Kanri im Einsatz auf Level 3, aber auf der strategischen Ebene quasi, ja. Mhm. Aber die haben sowas wie Flight Level 2 und jetzt war eben die Frage, okay, wie kann man das zusammenstecken, ja. Das waren immer hochindividuelle Workshops. Und jetzt hast du aber schon die Sophie erwähnt, ja, weil das war ja dann so das wo wir aus dem rauskommen sind, dass wir hochindividuelle Workshops machen, versus man hat ein Modell, was für viele Organisationen funktioniert. Magst du noch ein paar Worte zur SOFI verlieren, was da so ja, rundherum ist und ja,
Ja, ich kann,
weil du es eben erwähnt hast.
ich kann es ja ganz kurz erklären, weil es wird vielleicht nicht jeder, der hier jetzt zuhört oder zuschaut, das schon gelesen haben. SOFI ist ein Akronym für Stories, Outcomes und Flight Items. Und die Idee ist, dass es ein dreistufiger Prozess ist. Outcomes sind relativ selbsterklärend. Das kennt man, wenn man mit OKRs schon zu tun hatte. Das sind also messbare Outcomes, die man meist auf mehreren Zeitebenen gestaffelt herausbildet, um zu sagen, wir machen eine Messbarkeit, wir schauen, wie confident sind wir vielleicht auch, dass wir das erreichen. Und daraus bilden wir dann quasi von der Outcome, ich sag mal, immer gerne Wetten ab, was könnten wir denn tun, um diese Outcomes zu erreichen. So weit ist es nicht weltbewegend neu, ist es ein bisschen leichtgewichtiger dargebracht, aber das kennt man schon, wenn man sich mit diesem Themenbereich schon auseinandergesetzt hat. Was ich finde, und das ist häufig auch der, wenn ich das mit Menschen in Unternehmen umsetze, wo da erst mal ein bisschen erst ein Störgefühl kommt, aber dann die Leute merken, dass das total viel bringt, sind die Stories. Nämlich, dass ich anfange erstmal, dass man sagt, Strategie ist auch ganz stark Storytelling. Eine Strategie kann nur funktionieren, wenn auch alle Menschen im Unternehmen begreifen, was soll der Scheiß eigentlich? Warum machen wir
Absolut.
das? Was ist unsere Zielsetzung und was ist es vielleicht auch nicht? Und warum, wenn wir dann über die Zeitebene es runterbrechen, warum haben wir uns denn eigentlich genau dafür entschieden, diesen Teilaspekt jetzt als erstes anzugehen und nicht einen anderen? Ich bin da gerade bei einem Kunden dabei, da sind wir auf der obersten Zeitebene sind wir da so ein bisschen mit diesen Amazon-Mitteln unterwegs. Da klebt als Stories unter der obersten Zeitebene so eine Presseerklärung mit Testimonials, wie die Welt aussieht, wenn dieses Ziel erreicht ist. Und das holt Leute eben auch ganz stark auf einer emotionalen Ebene ab, was ich immer sehr wichtig finde, weil wir sind halt emotionale Wesen, also Menschen, auch wenn wir es uns manchmal nicht eingestehen wollen. Und unser emotionaler Teil hat einen viel stärkeren Auswirkungen auf unser Handeln und auf unser Denken, als wir das so sehen.
Ja,
Und
absolut.
das ist unglaublich wirkungsvoll. Das ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig und es hat noch andere Vorteile, weil es eben auch es einfacher macht, das weiterzutragen. Ich sage den Leuten in meiner Schulung und auch meinen Kunden im Beratungsmandat, denkt an einen First-Day-Test. Der neue Mitarbeiter kommt Unternehmen und ihr stellt den vor euer Flight Level 3 Board und sagt dem nichts dazu. Wie viel hat er davon verstanden, was ihr tut und warum es tut? Und
Genau.
wenn dort wir einen relativ hohen Prozentsatz haben, dann ist es ein geiles Flight Level 3 Board.
Absolut, ja, das kann ich nur fünfmal unterstreichen. Also eben die Stories, die irgendwie so Kontext geben, ja, also wie du so schön gesagt hast, was soll der Scheiß da überhaupt, ja, also und ich glaube, ein Aspekt ist noch, weil häufig wird dann so gesagt, na ja, aber wir haben ja unser Strategiedokument, da ist ja auf 300 Seiten beschrieben, was in den nächsten 5 Jahren alles passiert, ja. Die Pointe ist ja aber auch, das Flight Level 3, das gibt das wieder, was derzeit relevant ist, ja. Und so sind eben auch die Stories geschrieben. Also es muss nicht immer Prosa sein. Eine Story kann auch eine Wordle Map sein, ein Business Model Canvas, was auch immer. Irgendwas, was quasi Kontext gibt, ja. Genau, es framet halt irgendwie, was gerade abgeht. Also ich erlebe immer wieder in Workshops, wenn man das im realen Leben macht, ja, ich erinnere mich da an einen ganz, ganz ja, präsent habe ich den vor Augen. Für seine Telekom-Organisation, die aber Eigentümer geführt noch ist, ja. Und die Eigentümer waren Teil von diesem Flight Level 3 Workshop, aber eben auch andere Leute, ja. Und die Eigentümer, für die war das sonnenklar, warum da so ein Outcome draufsteht, ja. Weil die haben genau gewusst, was sie damit erreichen wollen. Und wenn es dann die Menschen gefragt hast, die haben gesagt, ja, wir können das lesen, aber also wir verstehen es auch, aber wir haben keine Ahnung, warum. Ja, es ist so Beispiel, keine Ahnung. Irgendein neues Produkt wird gelauncht und wir wollen jetzt jetzt im nächsten Quartal, keine Ahnung, 100 Referenzkunden haben. Und die haben sich dann gefragt, naja, warum 100? Warum nicht 90 oder 4634? Ja, also wo kommt diese magische Zahl 100 her? Ja, und eben, wenn du mit den Eigentümern gesprochen hast, die haben dir da Geschichten erzählt, wie sie das eruiert haben, dass 100 halt die geilste Zahl auf dem Planeten ist. Ja, genau. Und das ist eben genau dieses Vakuum, was man so mit Stories ja, versucht zu stopfen quasi. Ja, ja, finde ich cool. Ja, also wenn du jetzt mal so in das Flight Level 3 reinschaust, wenn du so einen Flight Level 3 Workshop machst, ja, hast du ja doch schon ein paar gemacht. Was ist denn da so von den Teilnehmenden immer wieder so ein Aha-Erlebnis? Also hast du irgendetwas, so ein Repeating Pattern, wo man sagt, okay, jedes Mal, aber häufig kommt, und das da, aha.
Ich habe da drei Punkte. Der erste, der beschränkt sich nicht nur auf Flight Level 3, der ist auch in den Flight Level 2 Kursen da. Der ist, und das ist so ein bisschen inzwischen so wie man bei Kanban immer gesagt hat, don't look for idle work, look for idle andersrum, don't look for idle people, look for idle work. Für mich so ein Spruch geworden ist zu sagen, Flight Level führt man nicht ein, Flight Levels sind immer in der Organisation schon da. Und das ist häufig ein ganz großer Klackmoment bei den Teilnehmenden, zu erkennen, ja, wir haben da schon was. Es wird ja, wir schöpfen ja schon Wert. Vielleicht läuft da nicht alles schief, aber wir machen es ja schon irgendwie. Und da gibt es vielleicht offizielle ja, Konstrukte, Komitees, Teams, Meetingstrukturen, die da sind, oder aber eben auch inoffizielle, nicht so sichtbare Strukturen, über die Dinge im Unternehmen funktionieren. Eine Teilnehmerin gestern in meinem Flight Level 2 Kurs, den ich gestern gehalten habe, hallo Josefina, wenn du zuhörst, die hat das so schön genannt, das sind die Trampelpfade der Organisation. Und die sind ja schon da. Also das ist ein ganz große Erkenntnis, die ganz mir auch viele Leute spiegeln, das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Und daraus folgt eben auch, ich muss nicht sagen, wie man das sonst gerne so bei den agilen Transformationen macht, hurra, wir rollen jetzt Flight Levels aus, alle in die Schulung, fände ich gut, wäre gut für mein Geschäft. und wir müssen, jedes Team muss ein Flight Level 1 System werden und einen Stempel draufkriegen und überall, wo wir koordinieren, muss ein Flight Level 2 System sein. Nee, wir können einfach sagen, das ist ein Punkt, da haben wir gerade Schmerzen und da zerren wir das System ans Licht und wenden die 5 Aktivitäten an, um dieses System bearbeitet und verbesserbar zu machen. Und das ist eine ganz große Erkenntnis. Das ist Nummer 1.
Ja, das gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Also eben das Einführen. Es ist auch der ganze Veränderungsprozess, der funktioniert ja irgendwie anders bei Flight Levels. Es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, alles, was da passiert, ist eigentlich Käse, mal sicherheitshalber alles ändern, ja, sondern du beginnst quasi irgendwo und du machst Sachen sichtbar. Also mir gefällt das gerade sehr gut, wenn ich mal denke, wie bauen wir zum Beispiel ein Flight Level 2 System? Weil häufig die Frage kommt, okay, starten wir beim Ist-Zustand oder starten wir beim Soll-Zustand? Du gehst mit dem Ist-Zustand rein, weil das ist das, was da ist. Dann hast du diese 5 Aktivitäten gerade erwähnt. Ja, wir wenden die 5 Aktivitäten an. Das heißt, wir machen die Situation sichtbar, bauen Fokus auf, etablieren agile Interaktionen, messen den Fortschritt und verbessern uns. Und in diesem Prozess merkt man plötzlich, naja, aber das da ist Käse. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Nehmen wir an, wir sind jetzt in einem Workshop, wo ein Flight Level 2 System gebaut wird. Jetzt haben wir die Möglichkeit, vom Ist-Zustand abzuweichen. Und wenn wir in dem Workshop uns in die Augen schauen und sagen, naja, aber das wollen wir jetzt ändern, dann änderst du es, ja? Und du hast, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, das macht man auch nicht einmal, sondern die Idee ist, dass man quasi diese Änderungen permanent macht. Das heißt, du gehst über den Ist-Zustand rein. Flight Levels ist viel Verstehen. Flight Levels sagt nicht, so geht's richtig und es hat sich irgendjemand ausgedacht und du musst nur fest dran glauben und dann wird's für dich auch gut, ja? Sondern du verstehst, was abgeht und dann machst du quasi die Veränderung. Und mir wird es jetzt erst so bewusst, nachdem ich mit dir rede, dass das eigentlich genau auch auf allen drei Ebenen, oder dass Flight Levels ganz allgemein so funktioniert, weil es genau das, was du meinst. Also Flight Levels ist da. Ja, also ich hoffe, dass eine Organisation sowas irgendwie hat wie Strategie. Die Frage ist, ist das sichtbar, ist das explizit gemacht? Ja?
Oder
ich
liegt
hoffe,
es
dass
ja
eine
beim CEO in
Organisation
der
irgendwie
Schublade
liefert.
und oder liegt es ja
Ja.
beim CEO in der Schublade und ist streng geheim? Auch das habe ich schon bei Unternehmen erlebt.
Genau, und dann geht es eben darum, okay, passt, wir müssen das jetzt irgendwie sichtbar machen. Das heißt, eigentlich, man macht Sachen explizit, die irgendwie hier sind. Ist das so, wie du das jetzt auch gemeint hast, dass du sagst, okay, Flightlovers sind eigentlich hier?
Genau, wenn ich jetzt nicht einen komplett neuen Geschäftsbereich aufmache, findet ja irgendwo schon, wird die Arbeit gemacht. Das ist meistens am einfachsten zu finden. Das sind irgendwelche Teams, die Arbeit machen. Es wird irgendwo koordiniert. Funktional oder dysfunktional, aber irgendwo wird
Yes.
koordiniert. Und irgendwo machen sich Menschen Gedanken, hoffentlich über Strategie. Und das muss ich einfach nur finden und dann daran arbeiten, wo ich gerade Verbesserungsdruck oder Schmerzen habe. Ich bin da immer so ein Freund, folge den Schmerzen, wo keine Schmerzen sind, sollte ich auch nichts tun.
Sehr schön, ja. Ja, ich habe von dir auch gehört, man soll Flight Level 3 auf allen Ebenen denken. Ja? Was meinst du damit?
Ja, das ist für mich so eine Misskonzeption über Flight Levels, die mir eigentlich bei fast jedem, der sich anfängt, damit zu beschäftigen kommt. Das hängt so ein bisschen von diesem schönen Bild, das wir in den Schulungsunterlagen haben, unten Flight Levels 1, dann Flight Level 2 und oben ein Flight Level 3 Board. Also die erste Misskonzeption, die rauskommt, ist, dass Flight Levels irgendwas Hierarchisches ist oder irgendwas mit Aufbauorganisation zu tun hätte. Das ist ein
Ja.
Zahn, den muss man den meisten Leuten auch mehrfach ziehen, bevor er dann wirklich draußen ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Flight Level 3 ist etwas, das findet einmal im Unternehmen ganz oben auf Unternehmensebene statt. Und wenn wir ehrlich sind, es mag Unternehmen geben, da wird nur an einer Stelle entschieden und die komplette Organisation ist eine reine Ausführungsmaschine. Das mag es geben, aber es ist nicht der Regelfall. Und es ist, glaube ich, auch nicht eine Form von Organisation, die in einer schnellen Welt und einer komplexen Welt, wo wir wissen, dass wir viel stärker die Entscheidungsgewalt in die Ränder der Organisation bringen müssen, irgendwie erfolgreich sein kann. Und ich sage jetzt, wir haben in jeder Organisation, in der einen mehr oder weniger, an allen möglichen Stellen strategischen Entscheidungsfreiraum. Zum Beispiel muss sich natürlich eine interne IT-Organisation irgendwo darauf einstellen, wie unterstützen wir die strategischen Ziele der Gesamtorganisation. Aber wir haben ganz viel Entscheidungsfreiheiten. Wie wollen wir uns denn IT-technisch aufstellen? Wollen wir weiter unsere Dinge on-premise in der Cloud im Rechenzentrum haben, wegen Sicherheitsbedenken, weil wir sagen, wir können unsere Systeme so gut auslasten, dass wir im Endeffekt doch günstiger sind? Oder wollen wir uns zum Beispiel in die Cloud aufstellen? Wollen wir, das sind wir dann wieder beim Wortlay-Mapping, wollen wir bestimmte Systeme eher selbst pflegen und selbst programmieren, weil das uns einen Wettbewerbsvorteil bringt, oder wollen wir lieber auf Standardprodukte setzen und so weiter und so fort. Auf Produktebene, ich bin gerade bei einem Kunden unterwegs, der sehr stark auf eine Produktorganisation so ein bisschen nach Kaizen umstellen will und wo wir Flight Levels als, ich sag mal, Organisationsvehikel benutzen dafür. Da wollen wir ja, dass die Produkte möglichst empowered, möglichst unabhängig sind und der Product Manager mit dem Team zusammen eine Produktstrategie entwickeln kann. Das ist ein Flight Level 3.
Absolut.
Und selbst auf Teamebene kann ich sagen, okay, was wir umsetzen, das wird uns vielleicht vorgegeben aus einem Flight Level 2 heraus, aber wir wollen uns als Team ja auch weiterentwickeln und wir entwickeln vielleicht eine Teamstrategie. Wie wollen wir unser Team weiterentwickeln, dass wir in 2 oder 3 Jahren immer noch top aufgestellt sind? Auch das ist ein Flight Level 3 System. Und deswegen sage ich, eigentlich wird man in vielen Organisationen an allen möglichen Ecken, überall, wo ich ein Flight Level 2 oder ein Flight Level 3 Board habe, die Frage stellen müssen, habe ich hier nicht einen, die Fees habe ich ja, aber habe ich da nicht auch einen So-Anteil, den ich auf einem Flight Level 3 Board oder zumindest einem Flight Level 3 Board-Element auf dem jeweiligen Board mit abbilden will? Und ein besonders schönes Beispiel, das will ich noch zum Abschluss bringen, ist, wir haben es ja in der Agilität häufig mit Scrum-Teams zu tun. Und meistens sind es natürlich keine echten Scrum-Teams, wie man das so liest, die Ende zu Ende Dinge entwickeln können. Sonst bräuchte man uns vielleicht auch gar nicht mit den Flight Levels, genau, wenn man alles so lösen könnte. Aber das ist ja nicht die Realität. Aber es gibt diese Teams ja. Es gibt ja diese glücklichen, echten Scrum-Product-Teams. Und wenn man sich die letzte Änderung des Scrum-Guides anschaut, da haben ja die beiden Herren auch ganz stark rausgestellt, wenn du so ein echtes Scrum-Produktteam hast, ist auch eine Produktstrategie ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und wenn wir uns das dann mal anschauen, haben wir in einem solchen Team ein Flight-Level-1-System, nämlich mein Scrum-Board, mein Sprint-Backlog auf Sprint-Ebene mit Stories und Tasks und was setze ich um. Und ich habe dann in meinem Backlog hoffentlich irgendwie auf Epic-Ebene geschnitten, ein Flight-Level-2, wo es Business-Value-zentriert darum geht, welche größeren Blöcke wollen wir denn umsetzen? Und da ist nämlich häufig, was ich so sehe, in der Realität nämlich kein Fokus und das führt dann zu Problemen. Und wir wollen natürlich, schaut in den Scrum Guide, auch eine Produktstrategie haben. Was brauchen wir für eine Produktstrategie? Da brauchen wir ein Flight Level 3 System. Das heißt also, in einem echten Scrum Produktteam habe ich eigentlich alle drei Ebenen in einem Team vereint. Und ich glaube, dass dieses Misskonzeption, dass Flight Level 3 sowas ist, da, das, was im Elfenbeinturm stattfindet, eine Misskonzeption ist, mit der wir ganz dringend aufräumen müssen.
Absolut, damit kann ich ganz, ganz viel anfangen. Und eigentlich kannst du sagen, du hast ganz häufig alle drei Flugebenen immer beisammen. Ja? Also genau. Wie du es gesagt hast, ne? Also wenn ich ein Flight Level 2 habe, was ein Produkt entwickelt. Wie cool ist dieses Flight Level 2, wenn das null strategische Connects hat, ja? Das funktioniert relativ schwer. Also im Idealfall, jetzt lehne ich mich mal sehr weit raus, ja? Wir haben sowas wie die Flight Level Systemarchitektur, ja? Und eine Komponente der Flight Level Systemarchitektur ist die Work Systems Topologie, wo wir entscheiden, okay, was sind eigentlich Flight Level 1, 2, 3, in genau. unserer Organisation? Im Idealfall haben wir überall die Flight Level 1, 2, 3 auf jedem Board drauf. Die sind vielleicht unterschiedlich ausgeprägt. Natürlich auf einem Company Board, wo primär die Leute unterwegs sind, die auch die Strategie entwickeln und so weiter. Da muss ich vielleicht nicht die kleinsten Rädchen der Umsetzung drauf sehen, ja. Aber ich brauche einen Connect zur Umsetzung, weil wenn ich dann null Feedback von der Umsetzung habe, also ich habe auch hier Flight Level 2, Flight Level 1 Elemente drinnen. Und umgekehrt habe ich auf einem Flight Level 1 vielleicht mehr. Ja, wie setzen wir gewisse Sachen um? Ja, von Flight Level 2 auch diese koordinative Komponente mehr drinnen, aber ich brauche auch Flight Level 3. Also ich glaube, man hat wahrscheinlich überall Flight Level 3, 2, 1, aber sie sind verschieden groß ausgeprägt, aber sie sind wahrscheinlich überall da, ist einmal meine Grundvermutung. Ja,
genau.
Was wieder also, mit dem...
Von der Theorie bin ich da bei dir, von der Kommunikation würde ich damit aufpassen, weil man verwirrt die Menschen sowieso schon, aber zumindest zu sagen, überall, wo wir Flight Level 2 Koordination haben, überall, wo wir nicht reine Erfüllungsgehilfen sind, überall dort werden wir wahrscheinlich auch ein lokales Flight Level 3 System haben, was sich orientiert an übergeordneten Flight Level 3 Systemen, aber wie man ja auch sagt, bei OKR, guter OKR-Systeme kaskadieren nicht, sondern sie alleinen sich, habe ich da ganz viel Freiheit. Ich muss nur schauen, dass es zu den anderen Strategien irgendwo passt.
Ja. Ja, und unterm Strich ist es auch kein großes, also es klingt jetzt vielleicht irgendwie so, wenn wir beide da so vor uns hin fachsimpeln, es klingt jetzt irgendwie so groß oder was auch immer, aber unterm Strich ist Hausverstand, wie man in Österreich sagen würde, also gesunder Menschenverstand. Das ist nicht wirklich eine große Challenge, wenn man so ein bisschen in dieses Denkmodell der Flight Levels reinkommt. Genau, also wollte ich nur sagen, weil nicht, dass wir irgendwelche Leute jetzt abschrecken durch unsere Fachsimplerei.
Genau, und ich möchte dazu sagen, man kann das auch sehr einfach machen. Da ist ja dann die Angst, oh, jetzt müssen wir noch ein Flight Level 3 Design Workshop machen, wo wir ein Flight Level Design machen. Was ich inzwischen mache, ich starte, weil das relativ generisch nutzbar ist, einfach mit diesem Standard Flight Level 3 Template aus der Schulung. Das versteht jeder. Das ist eigentlich für alle Fälle zumindest okay nutzbar und leg mal los. Und dann ändert man es, wenn man lernt. Aber ich kann mit so einem Template halt unheimlich schnell loslegen und sagen, okay, liebes Produktteam hier in diesem Flight Level 2, was ist denn eure Produktstrategie? Schreibt die mal auf. Wie sieht denn die Welt aus in 3 oder 5 Jahren, wenn ihr das tolle Produkt habt? Was wollt ihr denn da als nächstes machen? Was sind denn da messbare Outcomes? Und da hat man eben mit ganz wenig Aufwand und auch ganz wenig Change, weil ich bin immer... Also als Organisationsentwickler ist mein oberes Ziel, Änderungswiderstand zu minimieren. Mit ganz wenig Bohai, wir machen da jetzt was Großes Neues, und ich nenne es auch häufig gar nicht mehr Flight Levels, so ein bisschen the first rule of the Flight Club ist talk about the Flight Club, sondern sagen, wir führen hier jetzt mal, wir versuchen mal unsere strategische Sichtbarkeit zu visualisieren, und dann sagt jeder, ja, das ist vielleicht eine gute Übung. Ist was anderes, wenn ich sage, wir führen jetzt hier ein neues System ein, dann gehen bei allen die Alarmglocken an. Man kann das ganz, ganz leichtgewichtig machen, das tut auch nicht weh. Und meistens finden die Leute das sogar richtig cool, mal darüber zu reden. Und von daher finde ich, das ist eine tolle Maßnahme.
Man holt das System halt dort ab, wo das System ist. Ne? Man dockt an, so wie man es am Anfang schon gesagt hat. Cool. Lieber Simon, was mich noch interessieren würde, du hast ja schon in einigen Kontexten mit Flight Levels gearbeitet, ja, also in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen und so weiter. Hast du irgendwas, wo du sagst, okay, da würde ich gern nochmal Flight Levels ausprobieren? Also um wieder auf den Anfang zurückzukommen, bei der Feuerwehr oder bei Astronauten oder irgendwas in die Richtung?
Ja, man könnte da jetzt also ein Unternehmen, was man vielleicht nennen könnte, wo ich einfach mal die Innensicht gerne hätte, weil ich finde, die machen was, die agilen Prinzipien anwenden, ohne es unbedingt Agilität zu nennen, und es ist atemberaubend, dort zuzuschauen, wäre SpaceX. Das ist aber eher eine Neugiersgeschichte. Von daher will ich gar nicht so groß greifen. Ich bin eigentlich wirklich viel stärker dabei, zu versuchen, Kunden zu akquirieren. Und da muss man halt viel stärker auch nochmal das Problem verkaufen und nicht die Lösung, die eben wirklich eher so im kleinen und mittleren Bereich sind. Einfach weil die Schmerzen sind die gleichen. Die sind dort sogar viel lebensbedrohlicher. So ein Dickschiff kann auch ohne sich zu ändern noch ein paar Jahrzehnte durchhalten, wenn die Koffer voll genug sind. Und man hat vor allem halt viel stärker, viel schnellere Wirksamkeit. Von daher ist das, was ich eigentlich mehr will. Und eine Sache, was mir, glaube ich, auch mal Spaß machen würde, wäre ein Startup wirklich von relativ am Anfang, wenn die anfangen, ihre ersten, also ich sag mal, vielleicht den fünften oder zehnten Mitarbeiter einzustellen, also wo dann Struktur anfängt, interessant zu werden, da zu begleiten, um vom Anfang an dort eine gute, schnell änderbare Struktur einzuführen und damit eben auch die Wachstumsschmerzen zu minimieren, die ja jedem erfolgreichen Startup bevorstehen, das wäre was, was mir, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel Spaß machen würde.
Das klingt sehr schön. Cool, ja. Wenn ich auf die Uhr schaue, lieber Simon, wir haben jetzt relativ lange geplaudert und es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Das war sehr schön. Na cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen von dir zu erzählen, aber auch so zu erzählen, was du über Flight Levels denkst, über Flight Level 3. Hat Spaß gemacht mit dir und für alle Leute, die mit dem Simon in Kontakt treten wollen, einfach auf sein Profil von der Flight Levels Academy gehen und dort werdet ihr dann weiter verlinkt überall hin, wo ihr direkt mit ihm in Kontakt treten könnt.
Genau, ich freue mich gerne in der Community. Bevor wir zu Ende kommen, möchte ich noch einen shameless Plug loswerden. Ich mache nämlich auch einen Podcast, der ist eher hobbymäßig, auch wenn er viel mit Agilität zu tun hat. Da gibt es auch eine Folge mit Klaus dort. Das ist nämlich der Personal Agility Podcast. Das ist ein Podcast, der sich damit beschäftigt, wie man denn so ein bisschen die agilen Prinzipien in der es offiziell heißt noch Selbstorganisation, ich würde inzwischen eher Personal Growth sagen, das hat sich vielleicht auch ein bisschen in der Einsicht geändert, dass die Selbstorganisation nicht letztendlich glücklich machend ist, und Und ich mich damit beschäftige, mit ganz vielen Themen, sehr stark eben auch ins Private gerichtet, sehr stark auch ein bisschen in den Bereich Familie gerichtet. Wenn euch das interessiert, Personal Chili Podcast findet ihr auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
Und wir werden es hier auch verlinken. Ich bin ja auch ein Stammhörer von deinem Podcast.
Das
Sehr
freut mich.
schön. Cool. Das war der Flight Club für heute. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen.
Tschüss.
Thank you for listening to the Flight Levels podcast. Subscribe now to be updated for the next episode. Did this podcast remind you of anybody? Share the link with that person that you think should also join the Flight Club. And join our free community to have access to a lot of free content as well as direct contact with all the coaches and members. Visit our web to create your account and more information. Go to flightlevels.io.